Ich grüße Sie zu dieser nachtschlafenden Mittagszeit. Die Mittagspause, die habe ich genossen. Die wunderbare Reissuppe, guten Kaffee, süßen Kuchen. Aber am schönsten in der Mittagspause sind immer die Begegnungen. Begegnungen mit den Schwestern aus Schwäbisch Hall. Begegnungen mit Patrick, einem Taborbruder, der sich in Israel für diesen geistlichen Lebensberuf entschieden hat. Begegnung auch mit einer Frau und Witwe. Vor 20 Jahren, über 20 Jahren, bin ich ihr begegnet. Und zwar droben auf der Insel, dänischen Insel Rømø. Ich lud meine ganze Kinderschar, damals 6 Stück, es war nicht das Ende, aber immerhin, damals waren 6, die lud ich alle aus meinem Auto aus und wir fingen an zu spielen. Ungefähr 200 Meter weg sahen wir eine andere Großfamilie. Auch spielend, aber immer wieder tuschelnd, herüberschauend. Und dann auf einmal kam ein Abgesandter, einer der Jungen, zu uns herüber und sagte, er hätte eine Frage. Ja, bitte. Ja, sie würden schon länger rätseln. Der Vater habe ein Preis ausgesetzt. Er behaupte, dass wir eine Pfarrfamilie seien. Anderen könnte das gar nicht sein. Ich sagte, ja, das stimmt, wir sind Pfarrfamilie. Oh, dann haben wir gewonnen. Wenn er noch den Namen sagt, ja, ich sagte Eisler. Und dann sage ich, wie heißt denn du? Und dann sagt er, ich heiße Schnäbel. Das war die erste Begegnung. In der Zwischenzeit der Vater heimgegangen, aber die gute Erinnerung an die Großfamilie auf Rømø. Begegnungen gehören zu unserem Leben. Begegnungen machen ein Leben reich. Ohne Begegnungen gibt es überhaupt kein richtiges Leben. Kartäusermönche sind die allerwenigsten. Begegnungen gehören zu unserem Leben. Es gibt die verschiedensten Begegnungen, zum Beispiel Begegnungen von Enttäuschung gezeichnet. Ich zähle immer gerne, mein Lebenswunsch ist nie in Erinnerung gegangen. Mein Lebenswunsch ist nie in Erfüllung gegangen. Ich wollte Jugendpfarrer werden. Jugendpfarrer. Das war mein Ideal. Deshalb habe ich studiert in Tübingen und dann ging ich nach Hamburg in den Duft der großen, weiten Welt und dann hinüber in die USA und stolz, mit stolz geschwellter Brust kam ich zurück und ich war der richtige Mann für Jugendarbeit. Und als ich dann dem ersten Dekan, Superintendent, zugewiesen wurde in Bad Urach, stellte er sich vor mich hin und sagte so, aha, er war sofort per Du, du übernimmst die beiden Altersheime. Für ein Jahr lang versorgte ich die beiden Altersheime, Haus am Berg und Hochberg, Freunde. Es war meine schönste Zeit. So viel Schokolade habe ich nie mehr bekommen. Und ich vergesse nicht mehr die Dame in der ersten Reihe bei der Bibelstunde mittwochmittags. Sie hatte so ein Hörrohr, damals noch nicht elektrisch, so Marke Katalysator. Und mit dem hörte sie mir zu, aber nach 10 Minuten meiner spannenden Bibelarbeit schickte sie ihr Gerät mit lautem Getöse wieder in ihre Tasche. Und als das dritte Mal passierte, fragte ich, was denn los sei, ob ihr Gerät nicht in Ordnung sei, ob sie mich nicht verstehen könnte. Sie sagte, doch, doch, sie versteht schon. Und dann sagte sie aber den Satz, Herr Eisler, ich verstehe kein einziges Wort, aber Sie sprechen wunderbar. Und so hoffe ich, dass es in diesem Mittag auch geht. Sie verstehen, ich spreche wunderbar. Begegnungen von Enttäuschung geprägt. Es gibt viele andere Begegnungen. Aber vollwertige Begegnungen sind es eigentlich erst dann, wenn sie in Liebe geschehen. vollwertige Begegnungen geschehen im Vorzeichen der Liebe. Und die Losung, die über diesem ganzen Jahr schon gestanden hat, die beschreibt eben diese vollwertige Begegnung untereinander. Nämlich, liebet einander, lebt in der Liebe, so wie euch Christus geliebt hat im Epheserbrief. Lebt in der Liebe, so wie euch Christus geliebt hat, das ist die Begegnung, die vollwertige Begegnung. Nun reden wir also von dieser Liebe. Man kann von der Liebe schreiben, so wie ein Schriftsteller. Mir ist anders eingefallen. Sansibar und der letzte Grund. Und in diesem Büchlein berichtet er von einem armen Fischer Knutzen, der im Dritten Reich einem armen Teufel geholfen hat, nach Schweden zu entfliehen. Er war jüdischer Abstammung. Und als er gefragt wurde, warum er denn dieses todgefährliche Unternehmen überhaupt unternommen habe, antwortete er, weil ich kein toter Fisch sein will, weil es sonst in meinem Leben stinklangweilig wird, weil ich mir die Lust zur Liebe nicht nehmen lasse. Ein gutes Wort in einer Zeit, wo sehr viel von der Last der Liebe die Rede ist. Weil ich mir die Lust zur Liebe nicht nehmen lasse. Denkt an die Liebe, so wie ein Schriftsteller. Oder träumt von der Liebe, so wie ein Abiturient. Mir ist Friedmann eingefallen. Mit Mädchen hatte er überhaupt nichts am Hut. Aber eines Tages kannte ich ihn nicht wieder. Ihm ist ein Mädchen begegnet. Ich weiß nicht mehr, wie sie geheißen hat, vielleicht Eulalia oder so. Und wenn er an sie dachte, da war die ganze Logik weg. Wenn er mit ihr telefonierte, waren die Zeiteinheiten weg. Und wenn er mit ihr ausging, war es Geld weg. Er war einfach ganz weg. Seine Welt war nur noch mit Bassgeigen behängt. Ein einziger Traum träumt von der Liebe, so wie ein Abiturient. Oder singt von der Liebe, so wie ein Liedermacher. Mir als nostalgischen Typ, der ich bei Gruppen wie Bab schlicht umfalle, ist mir Schubert eingefallen. Ich würde es Ihnen ja vorsingen, aber ich kann keine Tränen sehen. Und dort heißt es, ich schnitt es gerne in alle Rinden ein, ich grübe es gerne in jeden Kieselstein, ich würde es säen in jedes frische Beet mit Grässesamen, der es schnell verrät, dein ist mein Herz und soll es ewig bleiben. Singt von der Liebe. Aber hier ist ja noch einmal von etwas ganz anderem die Rede. Nicht nur denkt an die Liebe, träumt von der Liebe, singt von der Liebe, sondern lebt in der Liebe. So wie ein Fisch im Wasser, so wie ein Vogel in der Luft, so wie eine Pflanze im Licht. Diese Liebe soll zu unserem Element werden. Aber damit wir nicht Augustin falsch verstehen, der einmal gesagt hat, lebt und tut, was ihr wollt, lebt und tut, was euch in den Strumpf passt, lebt und lasst eure Zügel einfach schießen. Nein, lebt in der Liebe so, wie Christus euch geliebt hat. Und sehen Sie, das geht in dreifacher Richtung. Nämlich, lebt in der wahren Liebe. Lebt in der weiten Liebe und lebt in der werten Liebe. So werden diese wertvollen Begegnungen hier bezeichnet. Lebt in der wahren Liebe, die nicht falsch ist. Es geht hier um die Abwehr eines gängigen Missverständnisses. Und zwar folgendes. Es wird immer gesagt, Liebe zeigt sich in der Erfüllung von Wünschen. Wer meine Wünsche erfüllt,
der liebt mich. Wer mir meine Wünsche so erfüllt, wie ich es mir denke, der hat große Liebe für mich. Und wer meine Wünsche nicht erfüllt, der liebt mich auch nicht. Das beste Beispiel sind Kinder vor Weihnachten. Sicher nicht ihre Kinder, die waren alle anständig und so. Aber, Liebe, die Kinder haben ja unglaubliche Wünsche für Weihnachten. Die wünschen sich nicht nur Lego und Playmobil und Inlineskater und neuen PC. Ihre Wünsche entsprechen ungefähr den Inventarlisten eines mittleren Spielwarengeschäftes. Und meine Kinder wünschten sich eines Tages, damals, und ich war Pfarrer in Stuttgart, über 20 Jahre mitten in der Stadt, wünschten sich ein ausgewachsenes, lebendiges, heufressendes Pony. Stell dich mal vor. Mitten in der City, ein lebendiges Pony, zum Wiehern war das. Aber ich wusste schon, die Kinder wussten, dass der Vater und Mutter, dass sie lieb sind. Und deshalb wird auch dieser Wunsch erfüllt. Denn Liebe zeigt sich immer in der Erfüllung von Wünschen. Mir war Angst vor dem kommenden Weihnachtsfest. Es kam auch, wie es kommen musste, am Heiligen Abend, nachdem wir gesungen hatten, ihr Kinderlein kommet und die Tür zum Christzimmer aufging. Da stand unter dem Weihnachtsbaum, unter dem schönen Weihnachtsbaum, stand ein Pony. Aber leider nur eines von steif ausgingen mit dem Knopf im Ohr. Es war teuer genug, aber es war kein lebendiges, heufressendes Pony. Und sie hätten die Augen der Kinder sehen sollen. Wie plötzlich eine Traurigkeit darüber ging, denn ihre Wünsche wurden nicht erfüllt. Der Vater war nicht lieb. So schreiben wir unsere Wünsche für Gott. Das Examen muss gut vorbeigehen. Die Partnerschaft muss doch in die Ehe führen. Die Familie muss glücklich werden. Die Krankheit darf nicht ausbrechen. Die Metastasen können doch wunderbar wieder verschwinden. Und liebe Freunde, unsere Wunschlisten sind endlos Listen. Und wenn diese Wünsche nicht erfüllt werden, und wenn ich durchs Examen nicht komme, und wenn die Partnerschaft auseinandergeht, und wenn die Kinder Koffer packen und ausziehen und mir die kalte Schulter zeigen, und wenn die Metastasen immer weiter fressen und ich meinen Tod vor Augen sehe, ja, dann werden Fäuste gegen den Himmel geballt, so wie Prometheus, der gesagt hat, ich kenne nichts Ärmeres unter dem Himmel als euch Götter. Dann war dieser Gott nicht lieb. Wenn Gott unsere Wünsche nicht erfüllt, dann ist er nicht lieb. Aber Gott ist doch kein Weihnachtsmann. Und Gott ist doch kein Osterhase. Gott ist doch nicht einer, der gekommen ist, um unsere Wünsche zu erfüllen. Gott ist der Herr. Und Liebe zeigt sich überhaupt nie in der Erfüllung von Wünschen. Sage ich ganz besonders jungen Menschen. Liebe zeigt sich nicht in der Erfüllung von Wünschen, sondern Liebe zeigt sich immer nur am Grad ihrer Opferfähigkeit. Nur wer opfert, der liebt auch. Und Gott war hochgradig opferfähig. Er gab zu Weihnachten nicht nur ein paar Flowers, er schickte nicht nur ein Fax, er nicht nur eine Glückwunschkarte, einen Telegramm, sondern er gab das Größte und Schönste und Beste, was er hatte, nämlich seinen Sohn. Ich vergesse nicht die Besuche, die ich immer wieder in der Libanonstraße in der Stuttgarter Innenstadt gemacht habe. Im 5. Stock war er, ein alter Mann. Die Frau war schon längst gestorben und mit seinem Gedächtnis war es nicht mehr so weit her. Und jedes Mal nach meinem Besuch kam immer dasselbe. Er zeigte nämlich auf ein Bild, das hinter ihm hing. Und auf dem Bild war ein junger Mann zu sehen, in Soldatenuniform, vielleicht 18 Jahre alt. Und dann sagte er mir immer, Herr Pfarrer, wissen Sie, wer das ist? Und er fügte gleich hinzu, Herr Pfarrer, das ist mein Sohn. Der ist in Stalingrad geblieben. Und dann fügte er als letzten Satz hinzu, Herr Pfarrer, es war mein Einziger. Es war mein Einziger. Man kann einem keinen größeren Schmerz zufügen, als den einzigen Sohn zu nehmen. Haben Sie auch Kinder? Als den Sohn zu nehmen, den einzigen. Und Gott hatte nur einen einzigen Sohn. Er hatte keinen zweiten, er hatte keinen dritten. Diesen einzigen Sohn gab er. Und diesen Sohn gab er auf die Erde. Nicht ein Krieg hat ihn gezwungen, sondern er gab ihn freiwillig. Und er gab ihn ins Kreuz. Krippe und Kreuz sind aus gleichem Holz geschnitzt. Und dort hängt er. Sehe die Liebe, die endlich als Liebe sich zeigt. Niemand hat größere Liebe denn die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Und wenn heute immer wieder so fordernd gefragt wird, wo ist denn die Liebe Gottes in dieser Welt? Schauen Sie doch auf dieses Kreuz. Und wenn Sie fragen, wo ist denn die Liebe Gottes in meinem Leben? Schauen Sie auf dieses Kreuz. Und wenn Sie krank sind und im Bett liegen und fragen, wo ist denn die Liebe in meinem Leben gewesen? Schauen Sie auf dieses Kreuz. Niemand hat größere Liebe, denn dass er sein Leben gibt für seine Freunde. Alles andere ist ja die falsche Liebe. Nur wer hergibt, der liebt auch. Nur wer hergibt, der liebt auch. Ich habe es erst kürzlich auf Neuguinea erleben können. Die Liebenzeller Mission schickte mich alten Mann hinüber, um dort eine Bibelwoche mit den Liebenzeller Missionaren zu halten, auf der Insel Manus. Und nach dieser für mich eindrücklichen Woche mit diesen Missionaren, Missionarinnen draußen, luden sie mich noch ein auf ihre Stationen. Und so kam ich auch nach Westneubritannien, dort in das kleine Dörflein Lyme. Durch den Dschungel fuhren wir hinauf in dieses Dorf der Steinzeit. Es war wie eine Zeitreise, 3000 zurück in der Geschichte. Und dort oben, zwischen den ärmlichsten Hütten und zwischen Menschen, die noch nie unten an der Küste waren, die außer den Missionaren keine weißen Menschen gesehen, die standen herum. Und einer fiel mir besonders auf. Er war früherer Häuptling und er heißt jetzt Noah oder hat Noah geheißen. Und 1984 sind in dieses Dorf die Missionarin Schwestern Helene Held und Missionar Karl Kalmbach eingewandert und haben das Evangelium verkündigt und dieses Evangelium wurde von diesem Stamm angenommen. Äußerlich nichts verändert, aber innerlich andere Menschen. Und so stand Noah vor mir. Er fiel nicht auf durch seine Größe. Die Papuas sind alle so 1,60 Meter groß. Auffallen nicht durch sein Alter. Die Papuas wissen nicht, wie alt sie sind. Nicht auffallen durch seine Kleider. Sie haben so ohnehin, finde ich, an. Nein, er war sogar verletzt. Nach seiner Geburt wurde er in eine Rauchwolke gehalten wegen irgendeinem Ritus und die halbe Lunge wurde zerstört. Mit 11 Jahren wurde er beim Initiationsritus musste er eine dunkle Flüssigkeit, schwarze Flüssigkeit trinken und das Gebiss wurde zerstört. Aber das Schlimmste war, dass er noch im Jahre 1984 den Brauch dieses Stammes durchführen musste, nämlich wenn dort der Vater starb, musste die Mutter mitbeerdigt werden. So lösen sie das Witwenproblem. Ohne Rentenkassen. Und es ist die Aufgabe des ältesten Sohnes, die Mutter mit einer Liane umzubringen. Und dieser Noah hat das vollzogen. Er nahm eine Liane, ermordete seine Mutter und sagte, da drüben liegen sie. Ich bin Muttermörder, sagte er. Ich bin Muttermörder. Aber, und dann ging über sein Gesicht ein Strahlen. Aber Jesus hat mir vergeben. Sie wissen doch nicht mehr, was Vergebung ist. Sie Deutschen wissen nicht mehr, was Vergebung ist, sagte der Papa. Und dann nahm ich in seine Hütte. Eine arme Hütte, eine Frau und einen kranken Sohn zu dritt. Und auf dem offenen Feuer in der Mitte lag die Tagesration, 3 Süßkartoffeln. Die waren gar und er griff hinein ins Feuer, nahm eine und gab sie mir. Ich wollte ablehnen und die Missionarin Marianne Zierold sagte, take it, nehmen Sie es. Und ich nahm und dann brannte es in meiner Hand. Ich spürte in meiner Hand die heiße Liebe dieses Mannes. Das war die wertvolle Begegnung. Er gab ein Drittel der Tagesration seiner Familie. Was geben denn Sie? Wer hergibt, der liebt auch. Wer opfert, der liebt auch. Das ist die wahre Liebe der Leute, die sich begegnen. Wahre Liebe, lebt in der wahren Liebe. Und das andere, lebt in der weiten Liebe, die nicht eng ist. Es könnte ja sein, dass einige sagen, diese Aufforderung aus dem Epheserbrief, die ist ja gar nicht an meine Adresse geschickt. Die geht an irgendwelche Gemeinden in Kleinasien, vielleicht gehört sie auch einer frühen Kirche, einem frommen Zirkel. Aber es besteht doch der berechtigte Verdacht, dass ich nicht auf dem Verteiler geschrieben stehe. Liebe Freunde, lebt in der Liebe. Ist eine Postwurfsendung an alle Haushaltungen. Der Komponist Schütz hat einmal die Kantate oder die Motette geschrieben, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden. Er meint alle, dieser Herr. Die Geliebten und die Ungeliebten, die Großen und die Kleinen, die Frommen und die Gottlosen. Der Nikodemus ist genauso gemeint wie der Lieblingsjünger Johannes. Und sehen Sie, dieser Gott, der sieht keine weißen Menschen, keine schwarzen Menschen. Einer sagte, Gott ist farbenblind. Er sieht keine gelben Menschen. Er sieht nur Menschen mit einer unvorstellbaren Sehnsucht nach Liebe. Und wenn Sie glauben, dass Sie davon nicht betroffen seien, so hören Sie es doch noch einmal. Gott liebt jeden so, und so hat es Augustin formuliert. Gott liebt jeden so, als ob es außer ihm keinen mehr gäbe, dem er seine Liebe schenken könnte. Als ob es ihnen, außer ihnen in der 520. Reihe, niemand mehr gäbe, dem er seine Liebe schenken könnte. Gott, so liebt er uns. Das ist die weite Liebe, die wir nicht verengen können. Sehen Sie, ich möchte es Ihnen erklären. Ich bin im Jahre 1946, 45, 46 in der französischen Besatzungszone am Rande des Schwarzwalds aufgewachsen. Und dort hatten wir entsetzlich Hunger. Meine Mutter, wir waren auch 6 Kinder, konnte uns eigentlich nicht mehr ernähren. Und ich sehe noch, wie sie uns zum Frühstück Kartoffel auftischte in der Pfanne ohne Fett gebraten. Ich rieche es heute noch, aber auch davon nicht genug. Und während sie austeilte, hatte sie Tränen in den Augen, weil es ihr so wehe tat, ihre heranwachsenden Burschen nicht ernähren zu können. Und verstehen Sie, welche Freude bei uns einkehrte, als die ersten Care-Pakete, Liebesgabenpakete aus Amerika eintrafen. Auch in unser Haus wurde ein solches Paket getragen und wir stürzten uns darauf wie die Geier. Wir rissen es auf und drinnen waren ja jene 3 berühmten Ks. Kaffee, Kakao und Kaugummi. Wir wussten damals nicht, was Kaugummi ist. Wir dachten, das sei zum Fahrradfliegen. In der Zwischenzeit haben wir es gelernt. Aber unglaublich. Aber obendrauf lag ein neues Testament. Damals gedruckt in Amerika in deutscher Sprache. Und die erste Seite als Widmung war Johannes 3,16 abgedruckt. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, auf das und statt dem Alle standen Punkte. Und darunter stand, an dieser Stelle soll man seinen Namen eintragen. Ich als bescheidenster von 6 Kindern riss dieses Testament unter meinen Nagel und schrieb mit Bleistift, dickem Bleistift hinein, so, dass ich es noch heute vor mir sehe, so hat Gott die Welt geliebt. Dass er seinen einzigen Sohn gab, auf dass Konrad Eisler, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Sie sind an diesem Nachmittag eingeladen, zum ersten Mal oder wieder Ihren Namen dort einzutragen. Auf dass Frau Schulze oder Herr Kechele, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und dann noch eins. Und nun denken Sie an die Person, mit der Sie es nicht können, die Ihnen senkrecht auf den Geist geht, die jede Begegnung zur Qual macht. Denken Sie an diese Person. Und wenn Sie es wissen, dann tragen Sie den Namen dort auch ein. So hat er geliebt, auf dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist die weite Liebe, die nicht eng ist. Und auch diese letzte, nämlich eine werte Liebe, die nicht billig ist. Es geht um ein letztes Missverständnis. Ich hatte immer gesagt, Liebe, mache nur einen Verrückten, einen Vertreten, mache nur einen neugierigen Kopf. Das ist wahr, aber zu billig. Wohl macht auch die göttliche Liebe einen verrückten Eindruck, einen verrückten Punkt. Aber doch nur so, dass sie meinen Schwerpunkt, um den ich bisher kreiste, herausrückt und ich plötzlich um einen anderen Herrn kreise und ich nicht mehr nur Karussell um das eigene Ich fahre. Und er macht auch Vertret, insofern als ich auf einmal in eine andere Richtung schaue und mir ganz Neues aufgeht. Ich werde aus dem Staunen über Jesus nicht mehr herauskommen. Und ich bekomme einen neugierigen Kopf. Einen neugierigen Kopf, der immer mehr wissen will von diesem Herrn, der auf diese Erde kam. Der den Leuten seine Hand aufgelegt und sie gesegnet. Der gestorben, der begraben, ja, der auferstanden ist und der wiederkommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. Die Liebe zu ihm ist die werte Liebe, die nicht billig ist. Liebe Freunde, ein letztes. Sehen Sie, ein Rabbi wurde gefragt, wann ist denn eigentlich morgen? Ist es dann morgen, wenn man eine Hütte von einem Haus unterscheiden kann, ein Baum von einem Strauch oder ein Esel von einem Pferd? Und dann sagte er, Morgentag ist dann, wenn ich das Angesicht meines Nächsten ausmache, dann ist Tag. Wenn Sie das Gesicht des anderen erkennen, als eines Menschen, der Ihrer Liebe bedarf, dann ist morgen, dann ist Tag. Dass es wieder Tag bei Ihnen werde, das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Amen.